Die Top 5 der schlimmsten Beziehungen in Filmen ist das Thema dieser Sonderepisode. An meiner Seite Michael.
An meiner Seite Jan-Lukas.
Lieber Michael, wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ich habe Filme gesehen, wo ich mir dachte, wenn man sich das anschaut, dann will man eigentlich im Leben keine Beziehung mehr haben.
Sehr schön.
Ja.
Ja, mich hat das irgendwie überrascht, diese Anfrage, denn mir ist spontan gar nichts eingefallen. Schlimme Beziehung. Das liegt vielleicht daran, dass ich aus Literatur und Filmen meistens solche Geschichten kenne, in denen es einfach nicht zur Beziehung kommt. Also in Dostojewski hat man ganz oft die Friendzone im 19. Jahrhundert. Da ist es eine Fantasie auf einer Seite, aber es kommt nicht wirklich dazu. Oder ein Partner stirbt und der andere trauert nach und so. Mhm. Aber dass wirklich zwei Figuren, sagen wir mal, zusammen sind und man sich als Zuschauer denkt, nein, das wäre doch wirklich besser, wenn die jetzt sich mal trennen würden oder die schaden sich mehr, als sie sich helfen.
Das ist ja auch selten Thema von Filmen. Also wenn du Liebesgeschichte hast, ist es ja eigentlich immer, wie kommt's dazu? Und wie auch mal über Jane Austen gesagt wird, bei der Hochzeit ist Schluss und das eben, was danach kommt, das sieht keiner mehr.
Helge Schneider sagte mal, er sagt immer, was dann so danach passiert, dieser ganz triste Alltag und so. Das ist so auch Thema von seinem Oeuvre. Aber wir bleiben jetzt wohl lieber im Filmgenre.
Ja.
Möchtest du anfangen?
Soll ich anfangen?
Was ist deine Nummer 5?
Ich habe es jetzt nicht gestaffelt nach Platzierung und ich habe auch eigentlich hier ein paar mehr liegen als 5.
Wir machen die Top 5. Und spielen damit auch nicht auf irgendeinen bestimmten Podcast an. Egal.
Ich nehme dieses hier gerade mal raus. Da habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5 übrig. So,
und jetzt ordne die mal schnell.
Ich fange an mit... es ist halt nur bedingt eine Beziehung. Aber es ist ein relativ neuer Film. Er heißt Ex Machina. Mhm. Und es geht darum, dass ein... Mensch quasi angefragt wird, also er arbeitet in einer Computerfirma irgendwie als Programmierer. Das klingt so nach Google in noch größer und gruseliger. Mhm. Und er hat bei der Tombola gewonnen, dass er eine Woche bei seinem Chef verbringen darf. Der Chef wird gespielt von Oscar Isaac, den wir, glaube ich, aus Inside Llewyn Davis kennen. Ist er das?
Ja, ja,
ja.
Ja, das ist er.
Genau, das war jetzt auch vor allem... Der,
wie alt ist denn der Film?
Der ist ganz aktuell, der ist glaube ich vom letzten Jahr oder diesem Jahr. Und ist auch von dem Drehbuchautor von so Geschichten wie 28 Days Later. Mhm. Ist jetzt das Regiedebüt. Genau, und der gute Mann wird dahin gebracht, um einen Turing-Test mit einer künstlichen Intelligenz zu machen. Und er ist schon verwirrt, warum soll er das denn tun, wenn er schon weiß, dass er eine künstliche Intelligenz ist. Aber dann wird er quasi in ein Zimmer gebracht, um sich damit zu unterhalten. Und dann kommt da eine Roboterfrau, die mit ihm spricht. Und dann macht er quasi eine Woche lang jeden Tag ein Gespräch mit ihr. Und verliebt sich natürlich in sie. Wie das natürlich sein muss. Und jetzt muss ich nochmal darauf hinweisen, wir werden hemmungslos Spoiler raushauen. Und ja, dann kommen wir nämlich zu dem großen Twist. Er erfährt irgendwann von seinem Chef, er ist quasi der getestet wird. Mhm. Und das läuft darauf hinaus, dass sie ihn so lange manipulieren soll, dass er ihr quasi zur Flucht verhilft. Und das endet dann letztendlich damit, dass sie seinen Chef umbringt und ihn quasi in dem komplett abgeriegelten Haus vergisst. Während sie dann in die Freiheit geht und er dann wahrscheinlich elend stirbt.
Doch, genau. Das ist eine schöne Sache.
Ja, ein wundervoller Film, kann ich nur empfehlen.
Ja, okay, das ist schon eine ziemlich hohe Messlatte. Was kann ich denn da aufbieten als Platz 5? Fight Club.
Also eine sehr schöne Beziehung.
Eine sehr schöne Beziehung, die vor allem dadurch, sagen wir mal, etwas in Mitleidenschaft gezogen wird, dass der eine gar nicht weiß, dass er eine Beziehung ist.
Richtig.
Ja, wir werden den großen Twist schon direkt spoilern.
Ja, müssen wir.
Der namenlose Erzähler ist auch der andere Typ, ist auch, wie heißt er, Jack? Nein, nicht, Jack ist sein alter Ego. Ist auch, wer ist der Schauspieler?
Brad Pitt und Edward Norton sind die Schauspieler.
Genau, und sie sind ein und dieselbe Person. Also Edward Norton ist Brad Pitt.
Genau, sie hat eine Beziehung mit Brad Pitt und wundert sich dann, wenn Edward Norton einen Arsch zu ihr ist.
Das verwirrt vielleicht zu sehr. Also die gute Helena Bonham Carter spielt da die, keine Ahnung, wie sie heißt.
Marla.
Marla trifft die Hauptfigur Edward Norton, wie gesagt, namenloser Erzähler. Und man weiß ja am Anfang nicht, das ist ja der große Twist, dass Edward Norton und sein alter Ego, Brad Pitt, die eine dieser Personen sind. Ja, sie schlafen miteinander nur als Edward Norton, also als nicht alter Ego.
Als Brad Pitt.
Ja, sie schlafen. Die Hauptfigur weiß zumindest nicht, dass sie mit ihm schläft, weil er halt ein bisschen so eine gespaltene Persönlichkeit hat. Und deswegen kommt es immer wieder zu sehr großen Szenen, Anfeindungen. Und sie hält ihn für verrückt und er hält sie für verrückt, weil er halt nicht weiß, dass sie eigentlich die ganze Nacht da durchgevögelt haben, weil es ja sein alter Ego Brad Pitt war. Und das geht so den ganzen Film durch, dass sie da ziemlich garstig miteinander umgehen, was von ihrer Seite natürlich auch vollkommen plausibel ist, zumindest wenn man dann den Twist durchschaut hat.
Ja.
Zumindest gibt's eine Art Happy End. Am Ende sind sie dann auf diesem Bankengebäude und schauen sich dann an, wie die anderen in die Luft gesprengt werden, halten glaube ich auch Händchen oder
ja,
was.
Ja, Edward Norton hat sich ein Loch ins Gesicht geschossen
und sie schauen einer hoffnungsvollen Zukunft entgegen.
Ja, ist auch wundervoll. Ja, ich bin begeistert. Auch ein wundervoller Film.
Ja.
Gut, dann mache ich mal weiter mit Sex, Lügen und Video.
Das hört sich natürlich großartig.
Mit James Spader und Andy McDowell ist das Regiedebüt quasi von Steven Soderbergh, dem Wunderbaren.
Mhm.
Und es geht darum, Andy McDowell ist verheiratet, aber hat irgendwie ein kleines Problem mit Sexualität und so weiter und redet auch mal mit ihrem Therapeuten und eigentlich fasst sie ihren Mann nicht mehr an, der das aber auch gar nicht so schlimm findet, weil er fröhlich ihre Schwester bumst.
Ach ja.
Und dann kommt der gute James Spader, ist ein alter College-Kumpel von ihrem Mann, der will ein paar Tage bei denen wohnen, während er irgendwie eine neue Wohnung sucht und freundet sich mit ihr so ein bisschen an. Sie findet ihn ganz interessant, das ist so ein freundlicher, einfühlsamer Mann und der hat auch überhaupt keine sexuellen Interessen, weil er mehr oder minder impotent ist. Was sie dann aber irgendwann herausfindet, ist, dass er gerne Interviews mit Frauen filmt, die dann komplett über ihr Sexualleben reden. Und darauf kann er sich dann einen runterholen.
Großartig.
Ja. Hätte auch wunderbar in unsere Onani-Episode gepasst. Und er macht dann auch so ein Interview mit ihrer Schwester. Und sie erzählt ihm das dann auch. Und irgendwie durch so ein paar Verstrickungen, weil das Unglück mit ihr in ihrer Beziehung immer größer wird. Und sie auch eine Ahnung hat, dass ihr Mann mit ihrer Schwester schläft. Geht sie da halt auch hin und alles eskaliert und ist schrecklich. Auch ein sehr, sehr guter Film. Ein sehr, sehr guter James Spader. Noch sehr jung, aber ganz hervorragend.
Das war deine Nummer 4.
Ja.
Nochmal den Titel.
Sex, Lügen und Video.
Und Video.
Klingt doch schon schrecklich.
Klingt schon schrecklich.
Ja, der ist auch noch aus den 90ern, also mit so richtig Videokamera, mit so Kassetten drin und so. Das ist ganz herrlich.
Mein Platz Nummer 4, Naokos Lächeln, Norwegian Wood.
Ja.
Den Film findest du ja schon großartig.
Mein Lieblingsfilm.
Findest alle Figuren wahnsinnig sympathisch und likable. Und da gibt's eigentlich, also das Ganze ist erstmal eine Verfilmung von Murakami Haruki. Ich finde es der Film fasst die Stimmung des Buches nicht ganz so gut ein, vor allem nicht den humoristischen Anteil, weswegen das Ganze noch ein bisschen deprimierender ist. Beziehungen gibt's eigentlich zwei, die wirklich sehr aus der Fassung geraten, sehr schlimm sind. Ich beschränke mich jetzt aber einfach mal auf die Hauptfigur die genannte Naoko. Das Ganze hat so quasi so als Dreiecksbeziehung angefangen, nee, nicht wirklich. Also die beiden jünger waren, hatten sie noch einen Freund, dieser hat sich dann im Zuge umgebracht und Naoko hat sich davon nie wirklich erholt. Sie ist in einer Nervenklinik und die Hauptfigur besucht sie dann des Öfteren. Die beiden versuchen Sex zu haben, sie ist körperlich bedingt, sie wird irgendwie nicht feucht und deswegen beschränkt sich das Ganze auf Oralverkehr. Aber das Ganze ist in keiner Stelle irgendwie eine glückliche Beziehung. Also die Hauptfigur, der hat dann auch noch Midori kennen, die dann quasi als Gegenpol ist zu Naoko. Aber ja, das ist einfach sehr, sehr kalt, diese Beziehung zwischen Naoko und der Hauptfigur. Und das schaut man nicht wirklich gern zu. Vor allem sie bringt sich dann auch im Ende des Films um. Ein weiteres Dilemma in dieser Geschichte, was ich vielleicht noch zumindest nennen wollte, ist eine Studienkollegin von Studienkollege von ihm, der als ein sehr intelligenter, sehr gut aussehender Frauenschwarm ist und der ständig seine Freundin betrügt, und ich glaube, sie bringt sich auch im Zuge um der Geschichte. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich weiß auch nicht, inwiefern das im Film dargestellt wird und wie sehr ich die jetzt von der Buchvorlage abweiche. Aber das ist auch ganz, ganz abartig. Also das ist alles weit entfernt von einer glücklichen Beziehung. Und diese Naoko ist da auch gar nicht fähig dazu, psychisch, was man von der Hauptfigur halten mag oder auch nicht, davon abgesehen. Man könnte auch ihm unterstellen, dass er nicht fähig ist zu lieben. Nun ja, das war die Nummer 4, Naokos Lächeln.
Kleiner Nachtrag dazu, lest lieber das Buch, es kann nur besser sein.
Es ist auf jeden Fall besser. da ist zumindest mehr Mäuse, ist nicht ganz so deprimierend.
Ja. Ja. Genau, dann kommen wir zu einem Film, den ich...
Dein Platz Nummer 3.
Genau, den ich neulich schon mal so halb angekündigt hatte, Gone Girl. Und das ist auch ein Film, der fälschlicherweise... danach beurteilt wird, wie schnell die Leute auf den Twist kommen, der aber eigentlich völlig egal ist für die grandiose Geschichte. Und zwar geht es los, ist ein Film von David Fincher.
Der, erzähl erst mal, welche Beziehung du da als schlimm...
ja, und da kommen wir gleich zu. Es ist wie Fight Club, also dementsprechend schlimm fällt der ganze Film auch aus. Und es geht um Ben Affleck, ich habe seinen Namen vergessen, und seine Frau, gespielt von Rosamund Pike. Mhm. Und der Film geht damit los, dass sie halt verschwindet. Und es wird dann so gemunkelt und verdächtigt, dass er sie halt umgebracht hat, aber es gibt keine Leiche. Und so ungefähr nach einer Stunde wird dann erstmal klar, dass sie nicht tot ist und dass sie das eingefädelt hat. Mhm. Und aufgrund diverser Umstände wird ihr dann ihr Geld geklaut. Sie hat keine Möglichkeit mehr irgendwo unterzukommen. Geht sie zu einem ehemaligen Lover. Es kommt auch noch raus, dass sie quasi gern mal... ja, Menschen ruiniert hat und das jetzt auch mit ihrem Mann versucht, einfach aus der Motivation raus. Sie versucht so zu sein, wie er das gerne möchte, und er versucht aber nicht so zu sein, wie sie das möchte. Okay. Sie möchte quasi so das Beste aus ihm rauskitzeln, aber er macht's einfach nicht. Der lümmelt lieber rum und spielt Xbox. Okay. Und das geht nicht, also will sie ihn vernichten. Und überlegt auch, ob sie sich dann selber umbringen soll und so weiter. Letztendlich kommt sie dann aber aus Geldmangel zu einem von ihren Ex-Lovern, der aber auch noch viel gestörter ist als sie. Also läuft es darauf hinaus, dass sie ihn umbringen muss und dann wieder nach Hause geht und dann so tut, als wäre das alles nur irgendwie so ein Missverständnis und von riesen Medienrummel. Die machen da auch noch ganz viel so Talkshow-Interviews und all so Kram. Mhm. Und letztendlich zwingt sie ihn dann quasi dazu, mit ihr weiterhin eine glückliche Beziehung zu führen, indem sie dann auch schwanger wird und er dann beschließt, dass er das Kind nicht mit dieser Irren allein lassen kann. Und sie zwingt ihn quasi auf, wobei sie ihn vorher noch quasi komplett vernichten wollte. Und sie zwingt ihn in ein wundervolles Leben in der Zukunft.
Also so eine Art, wie sagt man, sie klammert oder sie versucht den Mann komplett zu... kontrollieren?
Ja, ja, ja. Das so? Ja, die hatte auch immer das Problem, sie ist Vorlage für so Kinderbuchfigur. Mhm. Und dementsprechend gab es eine furchtbar große Erwartung an sie. Ne? Und dann hat sie ihren Mann kennengelernt und hat so gemerkt, okay, da möchte eine coole Freundin, die dann auch abends mit ihm irgendwie Football guckt, Pizza isst und trotzdem nicht dick wird. Und dann war sie halt so. Das entsprach nicht ihrem Naturell, aber dann war sie halt so. Und dann wollte sie aber auch, dass er sich bemüht, die bestmögliche Version von sich zu sein. Mhm. Und das hat sie ihm dann letztendlich aufgezwungen, weil sie sonst irgendwie ihn wieder vernichtet hätte.
Und was lernen wir daraus? Seid so, wie ihr seid. Bleibt so, wie ihr seid, um einen Glückskeks auszupacken.
Lasst euch nicht mit Rosamunde Pike ein.
Ja.
Nee, aber ein ganz grandioser Film. Also
trotz Ben Affleck, das muss ja wirklich...
Nee, das Ding ist ja, Ben Affleck früher Trauerspiel sondergleichen, aber mittlerweile, also die Filme, wo er selber Regie führt, sind ja auch sehr, sehr gut. Mhm. Und mittlerweile ist er auch ein guter Schauspieler. Ja. Also das nimmt man ihm alles wunderbar ab. Und das ist schon alles ganz, ganz großartig. Aber wie gesagt, das ist so ein Film, wo dann Leute sagen, da bin ich ja ganz früh schon drauf gekommen, dass die nicht tot ist. Ja, das ist auch völlig egal. Das ist einfach nur dieses ganze Psychospiel. Mhm. Na, also einmal, wie er dann mit den Medien und wie er auch mit versucht, der Polizei zu erklären, dass er nichts damit zu tun hat, dass sie verschwunden ist. Mhm. Ne, das Ding ist halt auch, er wollte sich sowieso schon scheiden lassen, weil ihm das alles so belastet hat. Und war dann eigentlich auch gar nicht mal so unglücklich, dass sie weg war. Und das versucht er mal zu kaschieren. Ne? Dann hat er irgendwie eine Ansprache im Fernsehen gehalten, oh, Frau, komm zu mir zurück, wo bist du nur, wir suchen dich alle. Und dann wurde halt aufgefordert, ja, jetzt grinst doch mal bitte. Und dann grinst er halt. Und dann geht natürlich das Bild rum, ah, hier, guckt euch mal diesen Pervers an, seine Frau ist verschwunden und der freut sich noch. Ach, und all so Geschichten, hatte er noch irgendwie eine Affäre, dann hat die natürlich auch noch irgendwie... Also dieses ganze Drama, einfach nur dieses Elend mit anzugucken, dass ihn seine geliebte Frau gestürzt hat. Mhm. Und wie sie ihn auch...
Das Problem klingt ja anfangs sehr banal, dass sie irgendwie nicht so ja, ist, wie er will. Und ja, diese klar. ganz... alltäglichen Sachen, dass sich das zu sowas Großem...
Ja, sie ist auch ungefähr so eine Monstrosität wie hier der Bösewicht in Coldfish. Wow. So die Ausmaße.
Das ist schon...
Und wie zum Schluss drängt sie ihn quasi in eine glückliche Zukunft zusammen mit ihr und ihrem...
Wie geht das denn aus?
Ja, das endet damit.
Ach so.
Also das sie
nicht gerade ein Happy End.
Nee, das so. sie unterbreitet ihm quasi so, Schatz, ich bin jetzt schwanger... Mhm. Und er hat eine sehr enge Beziehung zu seiner Schwester, wo ihm dann auch Inzest unterstellt wird zwischendurch und all so Geschichten. Alles völlig kaputt und die ist natürlich komplett am Ende so, wie kannst du nur bei dieser Frau bleiben? Und er sagt so, ja, naja, die ist schwanger und ich kann jetzt kein schlechter Vater sein. Muss ich da bleiben.
Ja.
Ja, und dann geht damit der Film zu Ende. Quasi von der Liebesgeschichte zum Elend.
Ja.
Und dann ist Schluss.
Und dann ist Schluss.
Also ich hatte einen wahnsinnigen Spaß daran, einfach zuzugucken, wie sich diese Menschen versuchen, gegenseitig zu zerstören. Mhm. Das mit Twist und Gedöns ist alles völlig egal. Einfach zugucken, wie sich Menschen gegenseitig kaputt machen.
Dafür gibt es Filme.
Ja, großartig.
Ja.
Ja.
Mein Platz 3 ist die gesamte Twilight-Reihe. Ich habe Ozeane ausgeweint, als diese eine Szene, als Bella dann da sich irgendwie da auf ihrem Stuhl weint und dann dreht sich irgendwie die Kamera. Nein, ist natürlich alles Quatsch. Also so ein Unsinn kann doch kein Mensch ertragen. Nein, mein Platz 3 ist, wie könnte es auch sein, Kill Bill. Das ist doch meine...
Das ist eine schöne Romanze.
Eine schöne Romanze, eine Musterbeziehung.
Ja, natürlich. Sie lieben sich ja schon. Ne?
Der gute Bill, ja. Seine schwangere Frau dann auf der Hochzeit.
Ja, sie hat halt den anderen geheiratet.
Ja, auf der, genau. Also es ist schon Eifersucht ist mit drin. Es ist ja... Ist ziemlich kaputt, das Ganze.
Ja.
Rachegeschichte muss irgendwie...
Ich glaube, ihr letztes Rendezvous ist ja schon romantisch. Also wenn er ja so das Wahrheitsserum reinschießt.
Ja.
Und dann, das ist schon schön.
Es hat schon was.
Sehr liebevoll.
Und auch, man kann sich eine glückliche Zukunft mit der Tochter so vorstellen. Ja. Dass gerade auch diese Tochter dann als Faktor zum Schluss noch reinkommt.
Aber es ist ja auch sehr liebevoll, wo sie noch im Koma liegt und die andere Blonde, ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißt, die Krankenschwester, ihr das Gift spritzen will und dann ruft Bill an und sagt so, nee, hier... Jetzt hat sie so viel Elend überlebt. Jetzt lass sie mal kommen.
Ja,
das ist doch ein Ausdruck
ein Liebesbeweis, der Liebe. Sondergleichen.
Also, ja. Er ist ja schon ein liebender Vater und Ehemann.
Das wohl. Halt nur in anderen Gesellschaftskreisen mit etwas anderen Konventionen verkehren.
Das ist doch sehr schön. Also ich finde das ein legitimes Beispiel für eine hervorragende Beziehung.
Die sehr gut, auch auf eine sehr gute Trennung, die ja sehr gesund vollzogen wurde.
Ja, also da ist zumindest dann der... Also normalerweise ist ja so eine Trennung nicht einvernehmlich. Meistens ist ja einer unzufriedener als der andere.
Mhm.
Und der in diesem Fall dann halt getrennt wurde, der ist zumindest nicht mehr traurig.
Ja, auf jeden Fall. Er ist halt im Koma.
Nee, der ist tot.
Tot, ja.
Sein Herz explodiert doch.
Ja, am Schluss, nee, ich meine, sie hat ja...
Ja, das war ja noch nicht die Trennung.
Hm?
Das war ja noch nicht die richtige Trennung.
Liebe endet im Tod.
Ja.
Ja, es muss ja enden. Also normale Liebesgeschichten, wenn sie glücklich enden, ist es meistens im Tod oder es endet nach der Hochzeit, wie du sagst.
Ja.
Weil der Alltag ist halt nie so romantisch.
Ja.
Und es wird halt nicht geiler dann. Hm. Also mir fällt jetzt auch gerade spontan, aber das ist wieder ein anderes Thema, spontan kein Film ein, der sowas darstellt, also so eine...
So Alltag.
Funktionierende, genau, sowas halt, was schön ist.
Müssen wir doch mal...
Man hat halt oft so ältere Leute, die dann wahrscheinlich auch irgendwann sterben, aber ewig lange halt so den schönen Alltag gelebt haben, zusammen halt so zusammengewachsen sind, aber das erleben wir bei Kill Bill nicht.
Nee, die wachsen nicht mehr zusammen.
Ja, dein hier. Platz 2.
Mein Platz 2 habe ich auch schon in einer der letzten Episoden angekündigt. Jules und Jim von François Truffaut. Lustigerweise, Jules ist ein Deutscher. Mhm. Und Jim weiß ich gar nicht. Die treffen sich auf jeden Fall in Paris. Mhm. Und sie werden die besten Freunde der Welt, sind so quasi, sie treiben sich intellektuell an, sind sehr Philosophie interessiert, Kunst begeistert und werden die besten Freunde überhaupt. Und Jules hat eigentlich nicht so richtig Interesse an Frauen, die sind halt da und sind wohl ganz nett, aber schmeißt sich nicht so ran, während Jim so von einer zur nächsten springt. Und das ist aber auch okay. Ne? Und irgendwann lernen sie dann über einen anderen Bekannten kennen, die gute Catherine. Mhm. Und die finden dann beide gut. Okay. Und dann denkt man, okay, jetzt hast du 2 Stunden zwei Freunde, deren Freundschaft daran zerbricht, dass sie sich um die gleiche Frau kämpfen und so. Mhm. Naja, da hast du auch so ein paar entsprechende Szenen, die sind zu dritt unterwegs und alles total super und harmonisch und wundervoll. Und du hast noch nie so tolle Menschen gesehen. Und irgendwann sagt Jules zu Jim so, du, ich möchte die, glaube ich, heiraten, was hältst du davon? Und er ist so ein bisschen skeptisch. Szene später sagt er, ja, ich habe sie gefragt und wir heiraten. Mhm. Wundert man sich schon mal so, was ist jetzt hier los? Und dann kommt der Erste Weltkrieg und Jules und Jim sind auf entgegengelegenen Fronten und das Einzige, worum sie sich Sorgen machen, ist, hoffentlich muss ich jetzt nicht auf meinen Freund schießen. Erster Weltkrieg ist vorbei. Jim kommt Jules und seine geliebte Catherine in Deutschland besuchen. Sie haben eine Tochter, ich glaube Sabine
Hans,
heißt sie.
Hans, die Tochter Hans.
Genau, Tochter Hans. Genau. Und ja, ist eigentlich eine ganz nette Familie, aber es wird schon klar, dass die gute Frau nicht so ganz zufrieden ist. Mhm. Na, also da kommen dann so erste Geschichten, die verschwindet dann schon mal und hatte wahrscheinlich auch eine Affäre und so weiter und so fort. Und da wird so langsam klar, dass sie halt eigentlich mit einem Mann nicht zufrieden ist. So langfristig. Da fehlt immer irgendwie was. Und letztendlich kommt es dann so weit, dass sie dann auch eigentlich Jim sagt, so, ja, dass sie ihn liebt und dass sie, ja, ihr Mann ist halt nett, aber ja, sie will lieber mit ihm und dann einigen sie sich drauf, okay, dann macht ihr halt. Jules ist da, der braucht die Frau auch nicht mehr so unbedingt, das ist nicht so geil. Dann macht halt. Ne? Und dann machen sie da so ein bisschen rum. Und Jim geht aber auch wieder nach Hause und dann ist sie mit dem auch wieder unzufrieden. Dann hat sie wieder eine Affäre mit dem Typen, der sie den beiden vorgestellt hat. Und hin und her und ja, da gab es glaube ich auch eine Szene, wenn sie gerade wieder mal mit Jim zusammen ist, also das ist so eine An-Aus-Beziehung, dann sind die beiden da irgendwie am Rummachen, während Jules unten sitzt und im Schaukelstuhl und liest, glaube ich, oder hat sie Pfeife raucht oder irgend sowas, keine Ahnung. Der sitzt da jedenfalls ganz entspannt und hört den beiden beim Bumsen zu. Ganz, ganz schrecklich. Und zu guter Letzt, also Jim verschwindet dann auch wieder und denkt sich auch so, dass das klappt alles nicht. Und irgendwann treffen sie sich wieder irgendwo und sie sagt ihm, komm Jim, lass uns mal reden. Steigen sie ins Auto und sie stürzt das Auto quasi eine kaputte Brücke runter. Beide sterben und Jules ist allein übrig mit Hans. Ja, mit Hans. Es ist total schrecklich, sich das mit anzuschauen. Die Schauspieler sind alle wunderbar. Der Film ist, glaube ich, von 64, schwarz-weiß. Macht aber eigentlich ist ganz, ganz toll. Aber wie gesagt, dieses Elend, wenn das Schlimme ist, du kannst die Frau nicht mal richtig hassen. Mhm. Na, also man findet das alles verachtenswert, was sie da mit den Männern treibt, aber irgendwie siehst du halt auch, die ist einfach todunglücklich in der Situation, wie sie ist. Ne? Sie mag ihren Mann, aber das ist es nicht. Und dann hat sie den nächsten und dann ist der aber zu lange weg, hat dann noch irgendwie eine andere und das ist dann auch nicht. Und man kann auf keinen so richtig wütend sein. Das fand ich da, glaube ich, noch das Schwierigste. Mhm. Du hast diese schreckliche Situation, diese Menschen, die irgendwie furchtbare Dinge da tun oder erleiden müssen, aber du kannst auf keinen so richtig böse sein.
Ja.
Fand ich sehr, sehr schwierig, aber ein sehr schöner Film.
Solange die Beziehung schlimm ist, passt es ja.
Genau, genau.
muss ja auch nicht auf einer Seite beruhen.
Die genau. Schuld. Und das Ganze zieht sich halt auch bis zum Zweiten Weltkrieg dann. Also vom Ersten bis zum Zweiten quasi. Mhm. Fängt kurz vorm Ersten an und kurz vor Schluss hast du dann noch irgendwie Nazis, die Bücher verbrennen im Fernsehen. Mhm. Beziehungsweise im Kino sitzen sie. Und da hast du mal so eine Vorstellung, wie lange sich das halt auch hinzieht. Also das ist ganz, ganz gruselig. Den hatte ich dann auch kurz nach Gone Girl gesehen und das war dann noch wieder so ein Ding, wo ich mir, Menschen, lieber nicht. Aber schaut ihn euch an, er ist wunderbar. Ich habe auch so Jules und Jim, oder Jim und Jules. Jules und Jim.
Ja.
Von François Truffaut. Ich habe sonst noch nichts von ihm gesehen, aber ich habe durchaus Lust, mehr zu betrachten. Ja. Sie sind dran.
Platz 2 bei mir. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich den auf 1 setze, aber mir ist noch was anderes eingefallen. Da müsste ich, glaube ich, auch noch freuen.
Ja,
Platz 2 haben wir letztens besprochen. Possession. Damit ist nicht der Horrorfilm gemeint, sondern der, ja gut, das ist auch ein bisschen Horror, aber ich denke ein bisschen mehr. Aus dem Jahr, hast du noch gerade die Daten? Hast du den Regisseur? Das ist ein polnischer Regisseur.
Ich habe die Box hier in die Schachtel stehen irgendwo. Warte.
Also es geht um eine Frau, die mit einem Oktopus schläft. Bitte aber schön. Davon abgesehen, Possession von ich kann kein Polnisch, leider Andrzej Zulawski. Aus dem Jahre, wo steht es denn?
Ich glaube, 84 war es. Zu Anfang Mitte 80er auf jeden Fall.
So mag es sein. Ach, hier steht ja auch nichts. Wichtiger erstmal die Handlung, worum geht's? Der gute Mark, der irgendwie Agent oder
Kriegsgeschäft,
im West-Berlin eingemauert, also im eingemauerten West-Berlin vor der Wende, der mit seiner Frau, also Mark wird gespielt von Sam Neill, die Frau von Isabel Adjani, keine Ahnung, im Grunde sich, er kommt zurück, sie liebt ihn nicht mehr wirklich, sie hat ihn betrogen, und das, was man da sieht, ist im Grunde ein relativ normaler Scheidungskrieg, auch wenn es einem nicht so vorkommt, weil erstens sieht man sowas, glaube ich, in dieser Intensität selten im Film, und es wirkt halt auch durch die spätere Entwicklung vollkommen, durch die Einführung dieser Oktopus-Horror-Gestalt geht's eher so ins Abgedrehte, aber am Anfang ist das doch eine sehr, sehr realistisch gezeichnete Darstellung zweier Ehepartner, die sich wirklich nicht mehr lieben und das Leben zur Hölle machen.
Ja, also gerade, weil du meintest, das wirkt so unglaubwürdig oder was auf manch einen vielleicht, weil die gleich von Anfang an extrem aggressiv und laut sind. Ja. Da wird geschrien, geschlagen, geschubst. Also die treffen sich erst in einem Café, wo er dann gleich anfängt, Stühle zu schmeißen und also Kram. Also das fängt gleich auf einem Niveau an, was du sonst in einem Film gar nicht zu sehen kriegst. Und das wird ja nur noch schlimmer.
Ja, wo ich sagen muss, ich fand das am Anfang am schlimmsten, weil das wirklich so einem Scheidungskrieg, wer das mal in echt erlebt hat oder von Bekannten kennt, wirklich sehr, sehr, sehr nahe kommt. Mhm. Das ist erstaunlich realistisch. Danach kann meinetwegen so viel gemordet oder mit irgendwelchen Bestien herumgeschlafen werden, wie will. Das geht mir nicht so nahe wie das, was da am Anfang dargestellt wurde. Und gerade auch das Kind, was da ganz klar drunter leidet, das ist ganz furchtbar. Also diese Eltern, und er will ja dann nicht mehr zurückkommen, und sie sagt dann, du kannst doch nicht so ein schlechter Vater sein, und dann lässt sie das Kind allein, das Kind verwahrlost vollkommen und verschmutzt, er verschmutzt und verwahrlost auch vollkommen, eine Zeit kann, schließt sich in seiner Wohnung ein, kann dann kaum noch mit Menschen reden, also das, es ist natürlich überzeichnet, aber es kommt dem, was so einer scheiternden Beziehung einer am nächsten kommt. Also ganz abartig. Das war wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen, dieses Drama da anzuschauen. Mhm. Und man war dann froh, dass sie sich dann irgendwie trennen und er dann wieder fast schon zu so einer Art, fast schon sympathischen Hauptfigur wieder wird. Zumindest zu einem Menschen, den man zu einem normalen Menschen. Es wirkt ja vollkommen überzeichnet am Anfang, wenn er da mit Stühlen rumwirft und so. Aber es ist nicht so weit von der Realität, dass Menschen so sich so krass verändern, gerade wenn es um solche Gefühle geht, die in einer Beziehung dann doch sehr leiden können.
Und gerade wenn noch so ein Heinrich auftaucht.
Und wenn dann noch so ein Heinrich, so ein Eso-Heinrich auftaucht und Gottes Willen, was für eine widerliche Figur. dann können Menschen schon mal schnell ihre Ratio verlieren und ihre Würde und alles andere mit auch und sich das Böseste bekriegen.
Ja.
Ja, ganz, ganz schwer zu ertragen, das Drama in Possession.
Genau, wunderbar. Ein sehr schöner
Film. Da. Wir sind schon bei den ersten Plätzen. Haben wir noch eine Zwischenbemerkung oder so?
Ich habe noch einen Film vergessen, für die Episode, ich möchte nur ganz kurz erwähnen, für die Episode vorher haben wir Cold Fish besprochen und da hast du ihn von meinem Stapel genommen, deswegen hatte ich ihn jetzt nicht, sonst hätte ich den statt Sex, Lügen und Video eingeschoben.
Ja,
du nämlich meinst jetzt Memories of Matsuko.
Okay.
Wo er quasi dieses Leben dieser Frau komplett nochmal abläuft, während sie eigentlich schon am Anfang tot ist. Und sie hat ja nur schreckliche Beziehungen. Also die wird ja nur geschlagen oder muss dann ins Gefängnis und wenn sie wiederkommt, hat der Mann eine neue und also Geschichten, ist mit einem Yakuza zusammen, der sie quasi mit in seine schrecklichen Geschäfte zieht. Und den hätte ich sonst noch mit eingeschoben. Mhm. Werde ich aber vielleicht mal an anderer Stelle komplett also vorstellen. Also
deine Nummer 1?
Meine Nummer 1, dazu muss ich nochmal sagen, ich habe ihn erst einmal gesehen, sollte ihn viel öfter schauen, weil ich nicht weiß, ob ich dem jetzt gerecht werden kann, aber ich versuche es. Und zwar ist das von John Cassavetes, heißt er, glaube ich, Eine Frau unter Einfluss. Ja, mit Gina Rowlands und Peter Falk. Mhm. Peter Falk kennst du vielleicht noch als Columbo.
Ach so, ja, okay.
Ne? Der gute Columbo. Mhm. Und das ist eigentlich ein ganz freundliches Ehepaar. Ist, glaube ich, aus den 70ern der Film. Ich gucke gerade noch mal kurz nach. Mhm. 74. Mhm. Und er ist so Arbeiter auf dem Baum oder irgendwie sowas. Und sie ist halt die meiste Zeit zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Genau, es sind Nick und Mabel, heißen sie.
Nick und Mabel.
Und ist eigentlich soweit alles ganz schön, bloß dann ist so ein bisschen problematisch. Die gute Mabel, sie versucht halt, dem Bild einer guten Mutter und Ehefrau gerecht zu werden, ist aber so ein bisschen verrückt. Also, was da gezeigt wird, ich fand's alles gar nicht mal so irre, sondern sie ist so ein bisschen kindlich und benimmt sich ein bisschen daneben. Haben sie irgendwie seine Kollegen zum Essen und sie redet dann mit denen über Sachen, die sich nicht gehören. Mhm. Und so eigentlich relativ harmloses Zeug. Und er sagt auch immer, hier, die ist ein bisschen komisch, aber das kriegen wir hin, das ist alles okay, kein Problem. Und dann gibt's irgendwie einen Vorfall, ich glaube, es ist irgendwie eine Kindergeburtstagsfeier oder irgendwie nur, auf jeden Fall sind ein paar Kinder da zum Feiern, die dann da irgendwie nackt durchs Haus laufen oder so, wo sie meint, das ist halt ein nettes Spiel. Und das finden dann aber ihr guter Ehemann und noch ein paar Leute ein bisschen zu krass. Und letztendlich wird sie in die Psychiatrie gesteckt. Mhm. Weil das geht ja nicht so, verhält sich ja keine Ehefrau. Und das ist ungefähr die erste Hälfte des Films. Und die zweite Hälfte des Films ist quasi der Abend, an dem sie wieder zurückkommt aus der Psychiatrie.
Ja.
Und er hat quasi schon organisiert ein riesen Willkommensfest und ganz viele Leute. Und sie kommt nach Hause und ist halt psychisch völlig zerstört. Also die gute Frau ist wirklich komplett am Ende, weil sie jetzt halt noch ganz penibel darauf achten muss, dass sie sich ja nicht so verhält, wie sie sich normalerweise verhalten würde. Und dann wird auch erstmal fast jeder, der zu dieser Feier eingeladen wurde, wird rausgeschmissen. Wo ihr Mann noch erklärt wird, so, wie kannst du das machen? Du weißt doch gar nicht, wie es ihr jetzt geht und ob sie das möchte und wie sie das überhaupt aufnimmt. Und letztendlich ist dann nur noch die engste Familie da. Und es gibt wieder ein Riesendrama. Sie hat dann nochmal einen Zusammenbruch erschlägt, sie und all so Geschichten. Und der Film geht dann aber damit aus, dass sie schlafen gehen und sich sagen, wir werden irgendwie damit fertig. Mhm. Also im Prinzip siehst du den ganzen Film, wie diese Frau daran zerbricht, der Gesellschaft gerecht zu werden. Mhm. Und er quasi nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Ganz, ganz schrecklich.
Widerlich.
Also der Film ist großartig, also ganz, ganz wunderbar, war auch damals eine ganz kleine Produktion, also der Regisseur hat das, glaube ich, alles selbst finanziert, weil das irgendwie kein Hollywood-Studio bezahlen wollte. Und der ist auch völlig untypisch für amerikanische Filme. Also das ist jetzt irgendwie auch keine Handlung, wie man sie kennt, sondern wie, das ist erst dieser Teil, wo sie so langsam ein bisschen sich komisch verhält und dann zum Schluss, wie sie wiederkommt und wie diese Familie dran zerbricht. Und so richtig Happy End ist das halt auch nicht. Ne? Also sie nehmen sich halt vor, wir schaffen das, wir werden damit fertig und gehen dann zusammen schlafen. Aber es ist ganz, ganz schrecklich, was da alles passiert. Also, das macht einen so richtig kaputt. Aber ein wundervoller Film, schaut ihn euch an.
Eine Frau unter
Einfluss.
Unter Einfluss.
Ist auch der,
toller Titel.
Ja, ist auch bisher der einzige Film, den ich von ihm gesehen habe. Ich habe hier so eine Blu-ray-Box, da sind noch irgendwie ein paar drin. Ich habe die aber mich noch nicht getraut, muss ich noch machen.
Nicht getraut.
Ja, der war schon jetzt hart, aber
der war hart.
Ganz wundervoll. So. Du meintest, jetzt kommt noch was mit Spaß.
Ja, es kommt was mit Spaß. Ich glaube, da können wir auch schön drüber reden. Also nochmal zum Thema schlimme Beziehungen.
Ja.
Beziehungen, bei denen man denkt, ach, auseinandergehen ist eigentlich besser. Aber warum eigentlich? Weil die beiden Protagonisten der Beziehung, der Liebe, verschiedene Ansichten haben oder irgendwie... Ja, halt nicht passen. Also es passt einfach nicht. Es werden Kompromisse gemacht, die irgendwie ja zu stark das Leben des einen beeinflussen, dass er auf Dauer damit klarkäme. Mein Platz 1, und da können wir, glaube ich, lange drüber reden oder streiten oder nicht.
Ja.
Ich glaube, wir sind ziemlich einer Meinung. 500 Days of Summer.
Wollte ich auch reinnehmen, ja.
Ne?
Ich hatte ihn mir tatsächlich auf meine Liste geschrieben, an die habe ich irgendwo verloren, deswegen habe ich ihn vergessen. Aber ja, unbedingt.
Worum geht's? Ein Postkartenspruchschreiber, ich weiß nicht, von wem hat er gespielt?
Hast du noch? Ach, wie heißt er?
Wir sind super vorbereitet.
Joseph Gordon-Levitt heißt er.
Joseph Gordon-Levitt, mag er so heißen, verliebt sich in die gute Zoe Deschanel.
Genau.
Es ist so ein bisschen Hipster und alles, sie hören beide die Smiths und es ist so eine Geschichte, so ein bisschen von, aus dem Geiste einer männlichen Jungfrau könnte das kommen. Also sie ist auch ein bisschen so eine Traumfigur. So eine
es gibt ja dieses, wie man so schön sagt, dieses Trope des Manic Pixie Dream Girls, also so ein Mädchen, was so ein bisschen verschroben und schräg ist.
Genau.
Und aber auch so ein bisschen kumpelmäßig, aber trotzdem wahnsinnig sexy.
Genau, also irgendwie so diese perfekte Frauenwunschgestalt, die man sich so ausdenkt, wenn man halt noch keinen Kontakt mit echten Frauen hat und merkt, dass es doch nicht so ist wie in der Fantasie.
Ja.
Ja, die beiden gehen miteinander aus. Sie lässt von Anfang an durchblicken, dass sie da eigentlich einer ernsthaften Beziehung kein großes Interesse
Richtig.
Hat. Und er verliebt sich trotzdem unsterblich anfangs, weil es ist ja die perfekte Pixie-Manic-Dream-Girl seiner Fantasie. Beide hören The Smiths, das ist auch schon mal sehr bezeichnend. ja, da gibt's ja diese Szene, wo er am Anfang sagt, wie toll er alles findet, wie sie atmet und bla. Mhm.
Und später hasst er alles. Später
hasst er genau diese Punkte. Und das Ganze wandelt sich und aber bis zum Ende ist er eigentlich in sie verliebt und sie nimmt das aber nie so ernst. Sie trifft dann einen anderen Mann und das wird dann auch diese Begründung, das ist das Schlimmste an der ganzen Sache, wie sie dann irgendwie Oscar Wilde liest und er würde sie dann hätte sie dann angequatscht und eine tolle Interpretation oder was und deswegen, das wäre der Grund, weshalb sie sich in ihn verliebt und das ist das Schlimme daran, weil diese Fantasie oder dieses perfekte Mädchen, das man damit rumkriegen kann, wenn man so abgefucktes Zeug kennt oder wenn man, was weiß ich, den gleichen Smith-Song mag und deswegen eine gemeinsame Basis für eine Beziehung hat, das ist halt reiner Hokuspokus, das wird in Realität niemals stattfinden. Aber dass das dann auch der Grund ist, weshalb sie den anderen heiratet und nicht die Hauptfigur, die das irgendwie ne, sich da nicht wirklich unterscheidet.
Aber da gibt es ja diese wunderbare Szene, sie lädt ja den Protagonisten quasi ein zu einer Feier, wo du dann quasi so parallel hast, irgendwie was er sich wünscht und was tatsächlich passiert und wo er dann auch erst mitkriegt, dass sie ja mit einem anderen irgendwie verlobt ist. Und ganz, ganz schrecklich. Also ich hasse diese Frau. Das Schlimme ist ja auch, dass sie ihm ja dann zum Schluss erklärt, dass, also er ist ja quasi komplett zerstört, sein ganzes Weltbild ist zerstört, seine ganze Vorstellung von Liebe und Beziehung ist zerstört. Und dann kommt sie an, ja, aber du hattest ja recht.
Mhm.
So, erst macht sie ihn komplett kaputt, wo ich mir denke, okay, er will eine richtige Beziehung, du nicht, dann trennt euch halt.
Mhm.
Und hat sie ja nicht gemacht, irgendwie so richtig. Das ging ja erst dann ganz schleppend und elend. Und dann hinterher anzukommen, ja, du hattest doch recht.
Mit was hat er recht?
Ja, mit seiner Vorstellung von Liebe und hier perfektes Paar und
die gleiche Person.
Ja. Aber wie gesagt, ihn erst so kaputt zu machen und von wegen, ja, Liebe gibt's ja gar nicht und bis er dann quasi ihre Vorstellung angenommen hat und hinterher sagt, ach, du hattest ja recht und ich bin ja jetzt so glücklich und verliebt und du armes Würstchen. Das Einzige, wie es dann der Film irgendwie noch so ein bisschen notdürftig flickt, ist ja, dass er dann quasi, also sie heißt ja Summer und dann trifft er ja
Autumn
und dann ist das halt die nächste große Liebe und da ist er wieder genauso, wie er vorher war. So, dass das
irgendwie als letzte Konsequenz daraus nicht sehr überzeugend ist.
Aber es ist noch Hollywood-Film,
ist auch nicht Happy End. Der Film trennt so ein bisschen sich in zwei Gruppen und zwar, ich glaube, die weiblichen Zuschauer nehmen Summer da doch, oder können sich besser mit Summer identifizieren und nehmen sie eher in Schutz. Ich finde ehrlich gesagt beide schrecklich. Ich finde ihn mit seiner Fantasie, erstens die Tatsache, dass er nichts aus dieser ganzen Sache lernt im Grunde, und dass er weiterhin von so einer perfekten Frau träumt, die einfach nicht ist, und selbst wenn es sie gibt, wird sie ihn nicht wollen. Das ist halt immer diese, ich nenne es Jungfrauenfantasie, weil es wirklich aus so einem Kopf nur entspringen kann. Und sie, die ihn da ganz furchtbar im Grunde verenden lässt, anstatt obwohl sie ja klar nichts von ihm will auf Dauer oder keine ernsthafte Beziehung, ein bisschen dann Sex unter der Dusche und so, und das machen wir noch ein bisschen weiter und
sie spielt ja immer noch ein bisschen weiter mit, ne?
Ja, solange es halt für sie angenehm ist, sie will halt Spaß haben im Leben und dafür, selbst wenn ich mich anstrenge, dafür kann ich einfach keine Sympathien gewinnen, aber ich glaube, also ich habe mich mit einigen Menschen über den Film unterhalten, wird das ein bisschen anders gesehen.
Ja, ich habe es auch von Frauen gehört, die dann sagen, ja, aber sie hat es ihm doch gesagt.
Ja.
Ja, das Ding ist, der Typ, der ist so verliebt, der ist geistig komplett ausgeschaltet, der benimmt sich einfach wie der letzte Vollidiot und das sollte auch jeder mal an eigenem Leib erfahren haben, das muss man mal mitgemacht haben. Man benimmt sich nicht normal, man benimmt sich nicht rational.
Ja.
Also deswegen finde ich ihn eigentlich total glaubwürdig.
Ja, im Grunde ja.
Und das ist einfach nur pervers, dass sie ihm da so übel mitspielt. Das muss man doch erkennen können, dass der nicht bei Sinnen ist. Da kannst du noch so vernünftig auf ihn einreden und sagen, ich will keine Beziehung mit dir, solange sie da mitspielt, wird er immer glauben, dass da irgendwie mehr draus wird. Und das ist halt das Perverse dran. Deswegen hasse ich sie viel mehr als ihn. Weil er ist halt einfach nur ein armer, verliebter Idiot.
Ja.
Das passiert einem halt.
Und die ist schon berechnender auf jeden Fall. Und gerade wie du sagst, die Sache, dass sie ja dieses Du hattest Recht erbringt, das ist doch schon sehr, sehr bösartig.
Ja, und das Gruselige ist halt, dass immer noch ganz viele Typen sagen, oh, sie ist die perfekte Frau.
Ja. Boah. Ja, weil es halt eine Wunschfigur ist.
Ja,
es ist eine Traumfigur.
Du hast ja auch,
ist halt nicht realistisch.
Du hast halt auch diese Figur in zig anderen Filmen, ne? Gibt es ja zum Beispiel auch A Garden State, wo Natalie Portman die quasi spielt.
Mhm.
Aber die ist halt nicht so fies. Ne? Ja. Die ist halt eine notorische Lügnerin, aber ansonsten ist die halt ein nettes Mädchen. Und die tut halt keinem was Schlimmes. Ne? Aber genau, nee, diese ist ja auch wirklich eklig.
Ja.
Und trotzdem sind alle verliebt in sie.
Ja. Ja, und
also ich kann verstehen, dass man sie attraktiv findet, dass man sie cool findet, aber das Benehmen ist...
Und man findet das Ganze halt in der Wirklichkeit auch wieder, und in der Wirklichkeit wird sie auch immer den anderen Mann, beziehungsweise sie wird immer den anderen Mann
natürlich
wählen und nicht sie, egal wie toll sie findet.
Ja.
Man sollte irgendwann der Realität ankommen.
Ja, aber das ist ja auch das Ding, der Film sagt ja von Anfang an, es ist kein Liebesfilm.
Ja.
Was halt glaube ich auch, also das ist glaube ich auch mehr so ein bisschen spaßeshalber.
Ja.
Aber... Nee, also ich leide immer ganz schrecklich, wenn ich diesen Film sehe und alle erzählen, das ist so ein schöner Liebesfilm.
Nee, schreckliche Sache, schreckliche Beziehung. Da merkt man wirklich, wenn es einseitige Liebe ist, da kommt nichts Gutes bei rum.
Richtig.
Zum Schluss, wenn noch ein Schluss ist, ich habe was dazu passt, aus einem Gedicht von Heinrich Heine, was sehr schön auf diesen Film passt. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei.
Ja, wunderbar. In diesem Sinne würde ich sagen...
Enden wir mit einem unreinen Reim.
Gute Nacht.
Gute Nacht.